Ja, liebe ZuhörerInnen, ganz herzlich willkommen zu der Folge 3 von unserem Podcast Parlamentsch. Ich bin Hanna, ich bin 20, ich bin schon seit längerer Zeit politisch engagiert und aktiv und studiere aktuell Medizin. Und mir gegenüber sitzt die Emma.
Hi, ich bin Emma, Schülerin und Klima- und LGBTQIA-Aktivistin. Ich bin seit mehreren Jahren schon politisch aktiv und engagiert.
Weil wir beide Mitglieder in verschiedenen Organisationen und Bündnissen sind, ist es uns wichtig, dass wir am Anfang noch einen Transparenzhinweis liefern. Und zwar ich, die Hanna, bin unter anderem bei Fridays for Future aktiv, bei der Grünen Jugend Traunstein und ich bin auch Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen. Die Emma, die ist auch bei Fridays for Future, bei der Grünen Jugend in Traunstein, beim Bündnis 90 Die Grünen, ist Mitglied der Klimadelegation, Teilnehmerin von Jugend gründet und auch im Global Coordination Team von der UN, globale Jugendklimavertretung. Und dann ist sie noch Mitorganisatorin bei der LCO Germany, das ist eine Klimakonferenz. Das heißt jetzt nicht, dass der Podcast hier von den Grünen ist oder von der Grünen Jugend, auf gar keinen Fall. Wir sind nicht weisungsgebunden, wir haben unseren eigenen Kopf und was ihr in diesem Podcast hört, das sind wirklich komplett unsere eigenen Gedanken. Aber trotzdem ist es uns wichtig, dass ihr wisst, dass wir in den Organisationen aktiv sind.
Uns haben mehrere Mails und Nachrichten erreicht zu Kritikpunkten, die wir verbessern können in unserer Sendung. Und da haben wir einmal den Kritikpunkt, dass wir objektiver bei anderen Parteien sein können. Und dass wir durchgängiger gendern. Wir tun unser Bestes und werden das auf jeden Fall berücksichtigen. Vielen Dank für die Nachrichten. Außerdem hat uns eine Nachricht erreicht von Josef Heiler. Er ist Jurastudent und konnte unsere Frage beantworten, wie es mit einer Impfpflicht durch die Hintertür aussieht. Wenn nachgewiesen werden kann, dass von geimpften Personen keine Gefahr mehr ausgeht, dann ist es nach ihm nötig, dass eine Impfpflicht durch die Hintertür, also durch Privilegien, dass geimpfte Personen ihre Grundrechte wieder zurückbekommen. Vielen Dank für deine Nachricht. Wir freuen uns immer sehr über Kritik und auch Lob. Wenn ihr irgendwelches Feedback oder Anregungen, Anmerkungen zu unserer Folge habt, dann schickt die gerne an podcast@parlamentsch.eu oder an unseren Instagram-Account parlamentsch.eu. Dann fangen wir gleich mit unserem ersten Thema an. Abtreibung. Hanna, was gibt's denn da Neues?
Also aktuell ist im Fokus bei dieser Thematik Christina Hähnl. Christina Hähnl ist eine deutsche Fachärztin für Allgemeinmedizin. Sie hat Weiterbildungen unter anderem in Anästhesie und Notfallmedizin und Sexualtherapie und führt seit 2001 eine Praxis in Gießen. Sie arbeitet zu den Themenschwerpunkten Frauengesundheit, Sexualität, Familienplanung, Schwangerschaft, Geburt und auch Schwangerschaftsabbruch. Und das Letzte, das ist wichtig. Sie hat nämlich auf ihrer Website darüber informiert, dass sie Schwangerschaftsabbrüche anbietet. Und deswegen wurden seit 2009 drei Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet, wegen des Verdachts der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Und tatsächlich wurde sie dann 2017 verurteilt, und zwar zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen. Sie ist in Revision gegangen und der Fall wurde nochmal von dem Landgericht Gießen verhandelt. Es hat leider nichts verändert, ihre Verurteilung wurde nicht aufgehoben. Sie hat dann nochmal Revision eingelegt und zieht jetzt vor das Bundesverfassungsgericht. Und der Prozess, der hat noch nicht stattgefunden, das steht noch aus. Und es wird sehr spannend sein, was das Bundesverfassungsgericht dann für ein Urteil fällt.
Wie kann es denn sein, dass jemand wegen nur einer sachlichen Information auf der Website zu Schwangerschaftsabbrüchen verurteilt wird?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt den Paragraph 219a im Strafgesetzbuch und der verbietet die Information über Schwangerschaftsabbrüche von Menschen, die selbst Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Das Argument dahinter ist, dass auf diese Weise verhindert werden soll, dass Werbung für Schwangerschaftsabbrüche gemacht wird. Ob das jetzt logisch ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall ist das der Inhalt von diesen Paragraphen. Und dann gibt es diese sogenannten LebensschützerInnen, die komplett gegen Abtreibung sind und Abtreibung aus verschiedenen Gründen verbieten wollen. Zum Beispiel gibt es diesen Marsch für das Leben, der jährlich in verschiedenen Städten stattfindet, wo gegen Abtreibung demonstriert wird. Zu nennen ist ja auch der selbsternannte Lebensschützer Yannick Hendricks. Ich wollte erst seinen Namen nicht nennen. Dann ist mir während der Recherche aufgefallen, dass er mal gerichtlich gegen die öffentliche Nennung seines Namens vorgegangen ist. Also, dass es nicht in seinem Sinne ist, weil man öffentlich sagt, dass Lebensschützer ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das trotzdem. Das ist Yannick Hendricks, der hat Mathematik studiert und ist einer der bekanntesten sogenannten Lebensschützer in Deutschland. Auch relativ bezeichnend, dass er ein Mann ist und Abtreibung verhindern möchte. Auf jeden Fall ist, wenn man schon bei dem Thema ist, das Framing immer sehr interessant, das LebensschützerInnen, also selbsternannte LebensschützerInnen, AbtreibungsgegnerInnen verwenden. Und zwar bezeichnen sie Abtreibung oft nicht als das, was es ist, nämlich ein Schwangerschaftsabbruch, sondern als Kindstötung oder Mord. Und dadurch entstehen natürlich sehr negative Assoziationen mit diesem relativ normalen medizinischen Eingriff.
Wie sieht denn da die ethische Diskussion aus? Also es wird ja darüber diskutiert, sollte man den Artikel 218, der Schwangerschaft verbietet, und den Artikel 219a, der die sogenannte Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbietet, sollte man diese beiden Artikel abschaffen? Was würde denn dafür und was würde denn dagegen sprechen?
Ja, wie bei jeder Diskussion gibt es Pro- und Kontraseiten und auch Argumente. Und uns ist es wichtig, dass wir immer beide Seiten darstellen, auch wenn wir selbst stark zu einer bestimmten Seite tendieren. Ich fange jetzt mal an mit den Kontra-Argumenten, die gegen Abtreibung und gegen das Recht auf Abtreibung sprechen. Und zwar ist ein Kontra-Argument, dass legale Abtreibungen und auch ein sehr liberales Abtreibungsgesetz dazu führen könnte, dass sich Frauen weniger Gedanken um ihre Verhütung machen, weil die negativen Konsequenzen nicht mehr so gravierend sind. Also man geht davon aus, dass Frauen Abtreibungen als alternative Verhütungsmethode sehen würden und dass es dann dazu führen würde, dass man nicht anderweitig verhütet, zum Beispiel mit einer Kupferspirale. Das ist natürlich Quatsch, weil eine Abtreibung jetzt nicht sehr angenehm ist. Also das macht man nicht, weil man gerade so viel Lust drauf hat. Eine Abtreibung kann entweder operativ stattfinden mit einer Ausschabung oder es kann auch ein medikamentöser Abbruch erfolgen. Das sind beide Möglichkeiten, die körperlich auch nicht sehr angenehm sind. Das heißt, man macht nicht mal eben eine Abtreibung, nur weil man vorher zu faul war, sich um Verhütung zu kümmern. Also dass diese Geschichte, die da erzählt wird von Frauen, die Abtreibungen als Verhütungsmittel sehen würden, das ist eine frauenverachtende Legende, die nicht zutrifft. Das ist das erste Argument. Das zweite Argument, aus Sicht der AbtreibungsgegnerInnen, das gegen Abtreibung spricht, ist, dass mit Abtreibung die Verhinderung von menschlichem Leben gefördert wird. Und jetzt ist natürlich erstmal die Frage, ab wann definiert man menschliches Leben? In der Medizin ist die Definition so, dass menschliches Leben ab dem Zeitpunkt der Befruchtung existiert. Es gibt aber auch noch viele andere Definitionsvorschläge, zum Beispiel der Zeitpunkt ab der Geburt oder auch der Zeitpunkt, ab dem Bewusstsein stattfindet. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie man wirklich Leben definieren könnte. Was man, das muss man fairerweise sagen, was man nicht leugnen kann, dass nach der Befruchtung eine Ansammlung von Zellen entsteht, aus denen nach vielen Teilungen ein Kind entstehen könnte. Da muss man auch noch dazu sagen, dass ungefähr 25% der Schwangerschaften in Fehlgeburten enden. Das hat man oft nur nicht so auf dem Schirm, weil das immer noch ein Tabuthema ist, über das auch nicht geredet wird. Aber es ist nicht mal so, dass sich dieser Zellhaufen, diese Zellansammlung sicher zu einem Kind entwickelt. Es könnte passieren. Das heißt, man hat auf der einen Seite die Interessen der Zellen, wenn man es jetzt sehr nüchtern und sehr rational ausdrücken will, die sich zu einem Kind differenzieren können. Und auf der anderen Seite hat man die Interessen der Frau, die sehr starken Interessen der Frau, die dieses Kind eventuell austragen müsste. Und da kommen wir dann gleich auf die anderen Argumente, die Pro-Argumente, die für ein sehr liberales Abtreibungsrecht sprechen. Und zwar, dass die Frau immer noch die körperlichen Also alleine vor allem die körperlichen und zum großen Teil auch alleine die finanziellen Folgen der Schwangerschaft zu tragen hat. Eine Schwangerschaft kann sehr, sehr unangenehm sein, sowohl die Schwangerschaft als auch die Geburt. Es können Komplikationen bei der Geburt auftreten. Jede Frau hat bei einer Geburt ein potenzielles Todesrisiko. Und auch wenn die Geburt komplikationsfrei sein sollte, ist sie im Regelfall immer noch so schmerzhaft. Es kann zum Beispiel zu Dammrissen kommen und so weiter. Das heißt, das Argument von AbtreibungsgegnerInnen, dass die Frau das Kind ja zur Adoption freigeben kann, das ist auch nicht wirklich stark, weil sie damit vernachlässigen, dass die Frau durch diese Geburt und durch die Schwangerschaft trotzdem noch sehr negativ beeinträchtigt wird, was auch gegen das Selbstbestimmungsrecht der Frau geht. Und selbst wenn sie das Kind dann gebären würde und wenn es zur Adoption freigegeben werden würde, ist es immer noch ein sehr langer Prozess. Man weiß nicht, ob es dem Kind dann wirklich besser geht, als wenn es abgetrieben worden wäre. So hart es klingt. Und dann noch ein letztes, sehr starkes Pro-Argument für ein liberales Abtreibungsgesetz, dass das Selbstbestimmungsrecht der Frau über dem Weiterentwicklungsrecht der Zellen im Körper stehen. Also über dem Lebensrecht dieser Zellen. Das heißt, wenn man jetzt das weiterdenkt, dann müsste ja jede Art, die mit Absicht die Entstehung eines Kindes verhindert, wie zum Beispiel Verhütungen, Vasektomien, dann wäre das ja auch Mord, um das mal mit dem Framing der AbtreibungsgegnerInnen wiederzugeben. Also man könnte fragen, was unterscheidet jetzt wirklich eine befruchtete Eizelle hinsichtlich ihres Werts gegenüber einem separaten Spermium und einer separaten Eizelle? Eigentlich nur, dass es wahrscheinlicher ist, dass aus dieser befruchteten Eizelle ein Kind entsteht. Ist aber auch nicht sicher. Und dann könnte man auch fragen, ob diese erhöhte Wahrscheinlichkeit so bedeutungsvoll ist, dass sie über dem Selbstbestimmungsrecht der Frau steht und zwingend nach einer Austragung verlangt. Und da kann man sehr kritisch antworten. Und wenn man das jetzt noch konsequent weiterdenkt, also noch konsequenter, und jetzt wird's wirklich absurd, dann könnte man auch argumentieren, dass wenn man Abtreibung als unethisch ansieht, weil menschliches Leben verhindert wird, dann müsste man ja theoretisch sein ganzes Tun auf die Entstehung von menschlichem Leben ausrichten. Das heißt, man jede Aktivität, die nicht mit Reproduktion zu tun hätte, wäre unethisch. Also das würde konkret heißen, dass du deine ganze Zeit damit verbringen müsstest, aus moralischer Überzeugung, dich möglichst oft zu paaren. Dein ganzes Tageswerk. Und weil wenn du es nicht tust, dann verhinderst du damit auch die Entstehung von potenziellem menschlichen Leben. Ja. Also zusammengefasst, das stärkste Pro-Argument für ein liberales Abtreibungsgesetz ist definitiv das Selbstbestimmungsrecht der Frau.
Wie sieht es denn in anderen Ländern aus?
Zum Beispiel kann man Polen nennen. Polen hat eine sehr, sehr strikte Regelung gegen Abtreibung, die einem totalen Verbot gleichkommt. Und auf der anderen Seite kann man auch Kanada als Beispiel nennen. Kanada hat ein sehr liberales Abtreibungsrecht. Abtreibungen sind seit 1988 komplett legal. Es gibt keine zeitlichen Fristen und auch keine gesetzlichen Beschränkungen für eine Abtreibung. Das heißt, es wird behandelt wie jeder andere medizinische Eingriff auch. Und Studien haben gezeigt, dass das sehr positive Auswirkungen hat. Also 90% der Abtreibungen werden immer noch vor der 12. Woche durchgeführt und danach oft nur noch aus medizinischen Gründen. Das heißt, dieses Bild der Frau, die mal eben so eine Abtreibung durchführt, weil es so viel Spaß macht, da sieht man, dass das nicht zutrifft. Also es speist sich wirklich aus frauenverachtenden Erzählungen. Genau, das war der Vergleich zu anderen Ländern. Und zu guter Letzt kann man noch sagen, weil Ärztinnen, die Abtreibungen anbieten, nicht selbst darüber informieren dürfen, hat Christina Hähnel dazu aufgerufen, selbst darüber zu informieren. Das machen wir gerade und wir können uns nur dafür aussprechen, auch selbst über Abtreibung an sich, Möglichkeiten zur Abtreibung und auch Praxen, in denen Abtreibungen angeboten werden, zu informieren. Zum Beispiel findet man da eine recht ausführliche Liste bei der Bundesärztekammer. Gut, dann war das unser erstes Thema Abtreibung. Jetzt geht's weiter. Und zwar schauen wir nach Russland. Emma, was passiert denn da gerade?
In Russland wurde der Oppositionelle Alexei Nawalny bei seiner Rückkehr aus Deutschland verhaftet. nachdem er ja einige Zeit in Deutschland gewesen war, um sich von seinem Giftanschlag zu erholen, den er im August erlitten hatte in Russland. Offiziell wurde er nur für 30 Tage verhaftet. Insider aus Russland vermuten allerdings, dass er mehrere Jahre bis Jahrzehnte im Straflager verschwinden wird.
Krass.
Er ist derzeit der größte Oppositionelle in Russland und hat auch Putin direkt herausgefordert, was wahrscheinlich auch der Grund dafür ist, dass er verhaftet wurde.
Und warum ist er offiziell verhaftet worden? Weil so als offizieller Verhaftungsgrund eignet sich jetzt Abneigung nicht wirklich.
Ja, also er hat offiziell gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen. Er hätte sich immer wieder in Russland melden müssen, nachdem er dann aber nach Deutschland gekommen ist und den Behörden nicht Bescheid gesagt hat, dass er in Deutschland sei oder sich nicht telefonisch gemeldet hat, hat er damit gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen. Und er hat zwar die Adresse des Krankenhauses hinterlassen und hat gesagt, er ist da, aber das hat den Behörden offiziell nicht gereicht und deshalb wurde er verhaftet.
Krass.
Was dann passieren wird, wenn die 30 Tage, die er jetzt offiziell in Haft ist, verstreichen, kann man noch nicht so ganz sagen. Aber wahrscheinlich wird er dann für einige Monate erstmal, dann für einige Jahre noch hinter Gittern bleiben müssen.
Boah.
Deshalb gibt es
Okay.
gerade massive Proteste der Nawalny-UnterstützerInnen, die aber genauso wie beispielsweise in Belarus, wo ja immer noch auch die Proteste sind, niedergeknüppelt werden. Dadurch steigt aber Nawalnys Beliebtheit immer weiter und Putin wird immer unbeliebter.
Und wie reagieren da andere Länder drauf oder zum Beispiel auch die EU?
Viele Außenministerinnen der EU-Mitgliedstaaten haben eine Freilassung des Oppositionellen gefordert. Bisher hat es darauf aber noch keine Reaktion gegeben.
Okay, und hat die EU irgendein Druckmittel?
Also im Moment wird eine Gaspipeline, die sogenannte Nord Stream 2,
Okay.
gebaut und im EU-Parlament gab es eine Abstimmung, ob die Gaspipeline gestoppt werden soll, beziehungsweise ob der Bau der neuen Gaspipeline gestoppt werden soll. Der Antrag wurde zwar angenommen, aber aber Deutschland, genauer gesagt, der Bundesregierung ist das ziemlich egal und sie baut noch weiter daran.
Okay.
Ziemlich interessant fand ich daran auch, dass im EU-Parlament die CDU gemischt gestimmt hat, also manche dafür, manche dagegen und manche sich enthalten haben. SPD, AfD, die Partei und die Linke haben einheitlich dagegen gestimmt. Grüne und FDP haben für einen Baustopp gestimmt. Man muss dazu sagen, der Großteil der Pipeline ist schon verlegt und es fehlen nur noch etwa 75 Kilometer. Gerade ist da auch ein russisches Verlegeschiff vor Ort. Die USA warnen massiv davor, dass die Pipeline fertiggestellt wird. Und alle Beteiligten werden mit vernichtenden Sanktionen belegt, falls die Pipeline fertiggestellt werden sollte. Die Mecklenburg-Vorpommern Ministerpräsidentin Manuela Schwesig von der SPD, die für das Projekt steht wie eigentlich keine andere, verteidigt aber immer noch das Projekt, genauso wie der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder, der sich sehr, sehr für das Projekt einsetzt und auch seit 2005 schon für die Nord Stream AG tätig ist, der
Okay.
aber immer wieder kritisiert wird, weil er sehr russlandnah ist, ein guter Freund von Putin ist. Und er hat auch das Zitat Russland-Bashing der Medien sehr kritisiert in dieser Debatte, wobei meiner Meinung nach zumindest dieses ein sehr kritischer Ton gegenüber Russland mehr als angebracht ist.
Und mit welchen Argumenten stützen Sie dann Ihre Verteidigung von dem Projekt?
Also es wird damit argumentiert, dass es eine Brückentechnologie sei, aber das ist absolut nicht der Fall. Es hat eine Studie der EWG, der Energy Watch Group, 2019 gegeben und die ist darauf gekommen, dass die Emissionen von Erdgas, was ja durch diese Pipeline auch transportiert werden würde, um einiges schlimmer sind, als von offizieller Seite behauptet wird. Es wurde von Manuela Schwesig eine Klimastiftung gegründet, die den Bau gerade auch massiv vorantreibt. Und es ist ein bisschen ironisch, dass sie Klimastiftung heißt, weil sie einen fossilen Energieträger ziemlich stützt. ist ungefähr, für mich ungefähr so, als würde ein VegetarierInnenbund Schlachthöfe betreiben.
Guter Vergleich.
Was aber auch kein Einzelfall in der Politik ist. Also Angela Merkel, die derzeitige Bundeskanzlerin, hat 2017 im Wahlkampf gesagt, wir brauchen den Diesel für den Klimaschutz. Sigmar Gabriel hat 2008 sogar als damaliger Bundesumweltminister für saubere Kohlekraftwerke geworben. Also derartiges Greenwashing ist in der Politik leider keine Seltenheit. Außerdem muss man bei dieser Pipeline noch betonen, dass sie wahrscheinlich absolut unnötig ist. Also es gibt bereits eine Pipeline aus Russland nach Deutschland, die auch benutzt wird und keine technischen Mängel vorweist, die aber von Russland-Seite unbeliebt ist, weil sie durch die Ukraine geht und damit Russland abhängig davon ist, dass die Ukraine ihnen wohlgesonnen ist. Und Ukraine und Russland sind ja schärfste Konkurrenten. Angewiesen sein.
Okay, ja. Sehr komplexes Thema auf jeden Fall. Da sind wir jetzt von Nawalny zu erneuerbaren Energien gekommen.
Ja, das sieht man, in der Politik hängt ziemlich viel zusammen.
Ja.
Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem dritten Thema. GameStop.
Genau.
Was ist denn GameStop überhaupt?
GameStop ist ein Unternehmen mit Sitz in den USA, aber mit Tochterfilialen auf der ganzen Welt, die sich, soweit ich das weiß, mit Gaming-Software beschäftigen. Ich glaube, du weißt das noch ein bisschen genauer, Emma, was die genau machen.
Ja, also sie stellen Spiele her und verkaufen die. Und ihr Hauptgeschäftsmodell ist eben durch Geschäfte. Also sie haben über 7000 Geschäfte und Filialen überall auf der Welt. Ja, also sie verkaufen Spiele hauptsächlich analog, also in Shops, haben da mehrere tausend Shops, davon 1800 etwa in Europa. Und sie waren aber in den letzten Jahren immer auf dem absteigenden Ast, haben Verluste gemacht, haben rote Zahlen geschrieben, weil eben Spiele zurzeit oder generell mehr online gekauft werden mittlerweile als in irgendwelchen Shops. Mhm. Und aus diesem Grund wurde die Firma GameStop, die ja auch an der Börse ist, ein häufiges Ziel für Leerverkäufe.
Genau, zum Beispiel hatte die Firma 2020 ihr Rekordtief. Da konnte man Aktien für $2.75 bekommen. Und inzwischen ist der Aktienwert aber wieder auf $150 gestiegen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist da passiert? Wie geht denn das? Und dazu muss man wissen, dass ein kriselndes Unternehmen mit tendenziell sinkendem Aktienwert ist ein gefundenes Fressen für Leerverkäufe.
Was sind denn Leerverkäufe überhaupt?
Also wenn man es jetzt ganz simpel runterbricht, funktionieren Leerverkäufe so, dass man sich eine Aktie leiht, die Aktie verkauft und kurz bevor diese Leihfrist abläuft, kauft man eine Aktie zurück, die gleiche Aktie, und hofft darauf, dass man sie zu einem günstigeren Preis zurückkaufen kann, als man sie verkauft hat. Und diese geliehene Aktie, die gibt man dann zurück. Das heißt, es kann eigentlich nur funktionieren, wenn der Aktienkurs sinkt. Das ist wichtig und notwendig dafür, dass man Gewinn machen kann in diesem Handeln mit diesem System. Das kann man vergleichen. Zum Beispiel, man leiht sich ein Buch aus, aus der Bibliothek und verkauft dieses Buch dann und kauft an ein neues Buch zu einem günstigeren Preis, also das gleiche Buch, nur halt anders, und gibt dann dieses Buch zurück. Hat man auch Gewinn gemacht. So ungefähr kann man es vergleichen. Und so war das auch bei GameStop. Aber da gab es jetzt dann einen kleinen Twist. Und zwar haben sich UserInnen von Reddit zusammengetan und zusammen in einem Strang gezogen. Was ist denn Reddit, Emma?
Ja, also Reddit ist eine Social-Media-Plattform, die vor allem von Jugendlichen genutzt wird. Und auf Reddit gibt es sogenannte Subreddits. Das ist ungefähr so wie bei Instagram, wenn man was unter einem bestimmten Hashtag postet, dann sehen das auch andere Menschen, die auch an diesem Hashtag interessiert sind. Und unter dem Subreddit Wall Street Bets haben sich vor allem junge InvestorInnen zusammengetan, die alle Techniken des Risikomanagements ignoriert haben und auf Aktien gesetzt haben, auf die wenige andere gesetzt haben. Das war dann aber eigentlich mehr Glücksspiel als wirklich irgendwelche seriösen Handelstechniken.
Das heißt, UserInnen von GameStop, die haben sich zusammen informiert, haben zusammen Aktien gekauft, viele, viele Aktien. Und das hat dann zu einem Anstieg des Preisniveaus geführt, aufgrund der Nachfrageinflation. Das heißt, durch diese hohe Nachfrage ist der Preis der GameStop-Aktien extrem nach oben geschossen. Und die AnlegerInnen, die auf Leerverkäufe gewettet haben, haben totale Verluste gemacht, weil für ihren Gewinn notwendig war, dass der Wert der Aktie sinkt. Und das ist eben nicht eingetreten. Und dann gibt es noch eine ganz interessante Wendung. Und zwar von Apps wie zum Beispiel Robinhood, über die KleinanlegerInnen Aktien von GameStop kaufen konnten. Was waren das immer?
Also Broker sind BörsenmaklerInnen, was aber mittlerweile häufig digital läuft, über zum Beispiel Programme wie Robinhood, Citadel oder andere, vor allem für KleinanlegerInnen. Und die haben dann den Aktienhandel mit Aktien von GameStop aber zeitweise ausgesetzt. Und damit konnten keine neuen Aktien gekauft werden, damit der Preis nicht weiter in die Höhe getrieben werden kann. Also wenn man sich mal den Verlauf der Aktie ansieht, dann ist das eigentlich mehr ein rechter Winkel in dem Graph, als dass das irgendwie was nur mit einer normalen Steigung zu tun hätte. Also da sind auf einmal echt viele Aktien verkauft worden und das sollte damit etwas eingeschränkt werden.
Und also was ich so krass finde, dieser Aktienhandel, der ja auf sehr neoliberalen Vorstellungen basiert, nach dem Motto, die unsichtbare Hand des Marktes regelt alles, wir vertrauen auf die Selbstheilungskräfte des Marktes. Das heißt, es gibt keine Einmischung von außen, zum Beispiel vom Staat, aber auch von keiner anderen Institution. Das alles wird normalerweise berücksichtigt. Eine höhere Nachfrage führt zu einer Preissteigerung. Das sind eigentlich so Grundsätze von neoliberaler Wirtschaftspolitik. Und der Aktienhandel und auch die Börse, die schon sehr stark für diese Art von Wirtschaftspolitik steht, die eh sehr kritisch zu hinterfragen ist, aber das ist gerade nicht Thema, und die eigentlich Einmischung von außen nicht in Ordnung findet, legitimiert in diesem Moment Einmischung, indem sie zugunsten von GroßanlegerInnen ausgeht. Und das ist schon sehr paradox, finde ich.
Wobei man ja da auch schon betonen muss, dass im Prinzip durch diesen Subreddit eine Einmischung in den Markt da war.
Das stimmt. Also da haben Menschen nicht so gehandelt, wie sich das neoliberale WirtschaftspolitikerInnen vorstellen. Das ist ja dieses Bild vom Homo economicus, der ganz rational handelt und alles auf Wirtschaftlichkeit auslegt und so weiter. Aber das ist ja das Ding. So funktionieren Menschen halt nicht. Und ich finde, deswegen kann man es auch nicht wirklich kritisieren. Jetzt haben wir die Situation so ein bisschen analysiert und dargestellt. Jetzt kommt es wie nach jeder guten Analyse natürlich zu einer Evaluation, zu einer Bewertung. Ja, Emma, ich frage mal ganz stumpf, was sagst du dazu?
Ja, ich muss sagen, es ist schon ein bisschen Schadenfreude mit dabei, dass da die KleinanlegerInnen auf dem Subreddit praktisch die Hedgefonds mit ihren eigenen Waffen geschlagen haben.
Ja, voll. Also das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dieses Gefühl von wegen, ach, wir wischen jetzt den großen bösen Hedgefonds mal eins aus und schlagen sie mit ihren eigenen Waffen. Das ist schon sehr zufriedenstellend, muss ich zugeben. Aber der Aktienkurs, der ist zwar gestiegen, aber das heißt nicht, dass das Geschäftsmodell von GameStop deswegen automatisch besser geworden ist. Also es gibt schon die Vermutung, sobald diese Euphorie der KleinanlegerInnen weg ist und sobald sie keine Aktien mehr kaufen und es keine hohe Nachfrage mehr gibt, dann wird der Kurs wieder sinken. Zum Beispiel gibt es einen gewissen Gerhard Schick, der ist geschäftsführender Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende. Und der rät AnlegerInnen schon dazu, ihre Aktien rechtzeitig zu verkaufen, damit sie keine Verluste machen. Das könnte natürlich dazu führen, dass es dann ein sehr hohes Angebot an GameStop-Aktien gibt, wenn viele verkaufen. Das führt dann wieder zu einem sinkenden Preisniveau. Das führt dann wieder zu einem sinkenden Kurs. Und das ist natürlich wieder sehr attraktiv für Leerverkäufe. Also.
Wobei natürlich die Schäden für die Hedgefonds bestehen bleiben.
Das stimmt.
Also die gehen jetzt wahrscheinlich mit einem Milliardenverlust da aus der ganzen Sache raus.
Ja, und dafür hat sich schon rentiert, oder?
Auf jeden Fall.
Wenn wir mal ein bisschen subjektiv sein dürfen. Okay, dann war es das für heute. Wir haben insgesamt über drei Themen gesprochen. Zuerst über Abtreibung, dann über die Rückkehr von Nawalny nach Russland und dem Zusammenhang mit Nord Stream 2. Und zu guter Letzt noch über die Entwicklungen von GameStop und von der GameStop-Aktie und wie kleine AnlegerInnen ihre Macht ausnutzen können und gegen Goliath vorgehen können. Das war's dann für heute. Wir hoffen, ihr fandet das interessant und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, ein paar Denkanstöße. Wenn ihr Fragen habt, Kritik, also konstruktive Kritik, Wünsche, Anmerkungen, dann schreibt uns gerne an podcast@parlaments.eu oder auf Instagram unter parlaments.eu. Dann freuen wir uns immer drüber und versuchen, das auch mit einzubeziehen.
Und schaltet auf jeden Fall in 2 Wochen wieder ein. Da haben wir Ricarda Lang aus dem Bundesvorstand der Grünen zu Gast. Ich freue mich schon.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube, das wird ein sehr interessantes Gespräch.
Ja, auf jeden Fall. Ciao.